Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Die Luft ist dünn. Die Kälte kriecht in die Plastikbergstiefel. Am Äquator geht die Sonne auf. Schritt für Schritt arbeiten sich 6 Seilschaften im steilen Eis zum Kraterrand des höchsten tätigen Vulkans der Erde hinauf. Bergerfolg in den ecuadorianischen Anden. Gipfelglück am Cotopaxi.
Die letzten Schritte auf dem Weg zum Gipfel des Cotopaxi. Auf einer Karte in Ecuador ist er mit über 6000 Meter eingezeichnet. Manchmal auch ein bisschen drunter. Wir sind aufgetaucht aus einem Wolkenmeer, das sich ins Tal bettet und die großen ecuadorianischen Vulkane ragen daraus hervor mit ihren Schneekuppen.
Dies ist einer der wenigen Tage, bei denen ich Ihnen gönnen würde, dass Sie erstens bei uns wären und zweitens, dass man in das Radiogerät hineinschauen kann. Ein Tag, ein Prachttag, wolkenlos, windstill. Ein Tag, wie man es sich schöner nicht hätte wünschen können.
Geschafft. Mit was für ein Gefühl?
Zufrieden, aber fast am Ende.
Und war es so, wie du dir es vorgestellt hast?
Etwas härter. Ich wusste schon, wie es auf den 6000er zugeht, aber die Akklimatisation war vielleicht doch noch nicht so gut hier. Die letzten 200-300 Höhenmeter waren sehr hart. Aber es ist schön, wenn man oben ist.
Kaum zu glauben, dass sich vor beinahe 2 Jahrhunderten der deutsche Gelehrte Alexander von Humboldt durch Eisbruch und Spaltengewirr des Cotopaxi hindurchkämpfte. Eine Leistung, die der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner für die damalige Zeit als außerordentlich einschätzt.
Er hat nach meiner Ansicht die intelligenteste Route im Cotopaxi gewählt, um hinaufzukommen. Leider ist sie heute nicht mehr begangen, weil der Normalweg wegen einer Straße von der anderen Seite kommt. Aber er hat diese Vulkane angeschaut als Vulkanologe, als Geograf, als Naturwissenschaftler. Und dann war er halt auch ein neugieriger junger Mann, der unbedingt so hoch als möglich kommen wollte. Aber die Schneeregionen, die Gletscher in dem Gebiet sind doch so zerrissen und so schwierig, dass er nicht bis zum Gipfel hätte kommen können. Auch bei besserem Wissen, bei mehr Erfahrung und vielleicht bei einem höheren Stand des bergsteigerischen Könnens.
Der Wissenschaftler Humboldt wollte damals an den Vulkanen die Entstehungsgeschichte der Erde erforschen. Heute suchen ambitionierte Bergsteiger aus aller Welt an den Eisbergen Ecuadors eine außergewöhnliche Herausforderung, ihr persönliches Abenteuer. 6000er sind Höhepunkte in einem an echten Erlebnissen armen Zivilisationsalltag.
Ja, ich habe Kilimandscharo bestiegen und wollte vor allem sehen, ob es noch nach oben ein Stück weiter höher geht und vor allem wegen dem Chimborazo habe ich die Tour gebucht. Man will halt sehen, wo die Grenzen sind.
Ja, von der Form her sind die Berge wunderschön. Die sind so vollkommene Pyramiden eigentlich, mehr oder weniger ohne Spitze. Aber sonst die Flanken von einer Gleichmäßigkeit. Das ist einfach reizvoll, da jetzt auch hochzugehen und sie sich von nahem anzuschauen.
Diese alleinstehenden Berge mit den wunderschönen Formen und den Gletschern, die da runterfließen, und den Blick, den man da erwarten kann, wenn es frei ist, das ist schon etwas ganz was Besonderes und ganz anders, als wir das in unseren Bergen kennen.
Eigentlich ist es bloß die Herausforderung. Man ist im normalen Leben, in der Bank bin ich beschäftigt, am Schreibtisch. Und jetzt ist es wirklich mal ein ganz anderes Leben, was man hier führen kann. Man zeltet, was macht man sonst so? Ich bin 50 Jahre alt, habe früher überhaupt kein Zelt betreten. Plötzlich sitze ich hier auf dem Basislager in 4000 Meter Höhe fast und zelte hier. Und es ist wirklich der Reiz des anderen, der Kontrast zum normalen täglichen Leben. Und das Ziel natürlich, auf einen Berg zu kommen, der wirklich für mich eine Herausforderung ist und eine Verlockung.
Als Frau dabei sein zu können und das zu bestehen, das ist für mich schon eine gewaltige Leistung. Und es gibt mir also innerlich Kraft und mein Selbstbewusstsein wird vielleicht gesteigert. Also ich komme jedenfalls, habe ein tolles Selbstwertgefühl, wenn ich es geschafft habe. Und wäre todtraurig, wenn ich es nicht schaffen würde, aber bei der Höhe weiß man es halt nicht.
Ecuador gilt als die Schweiz Südamerikas. Ecuador ist das kleinste aller Andenländer, etwa von der halben Größe Frankreichs. Ihren Namen wählte die Republik Anfang des 19. Jahrhunderts aufgrund des Äquators, der quer durch das Land verläuft. Diese Besonderheit machte Ecuador über Jahrhunderte hinweg für Wissenschaftler aus aller Welt interessant. Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt ließ sich auch von den unwirtlichen Hochregionen der Anden nicht abschrecken.
Das organische Leben ist in diesen hohen Einöden der Erdfläche erstorben. Kaum verirren sich in die dünnen Schichten des Luftkreises der Kondor und geflügelte Insekten, letztere unwillkürlich von Luftströmen gehoben. Das, was unerreichbar scheint, hat eine geheimnisvolle Ziehkraft. Man will, dass alles erspäht, dass wenigstens versucht werde, was nicht errungen werden kann.
Die Reisenden von heute reizt mehr die Vielfalt der Landschaften Ecuadors. Vom Dschungel des Amazonastieflandes hin zu den Sandstränden der Pazifikküste. Vom Tierparadies der Galapagosinseln bis zum ewigen Eis der Andengipfel. Der Cotopaxi gilt als der höchste tätige Vulkan der Erde. Für Humboldt war der Chimborazo durch seinen Ruf als höchster Berg der Erde von außergewöhnlichem Interesse.
Der Chimborazo ist immer noch vom Erdmittelpunkt aus gemessen, der höchste Berg der Welt. Er ist am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt. Also diese Aussage stimmt. Humboldt war in der Tat ein neugieriger, gut ausgebildeter Wissenschaftler. Und in dieser großen Reise nach Amerika, vor allem Südamerika zuerst, hat er sich besonders in diese Vulkane im ecuadorianischen Hochland verliebt. Das kann man so ausdrücken. Er hat damals auch mit als einer der ersten herausgefunden, dass die Erde eben nicht nur im Meer entstanden ist, eine Goethe Aussage zum Beispiel, sondern dass die Erde entstanden ist teilweise im Meer, also die greifbare Erde, und teilweise vulkanischen Ursprung hat.
Reinhold Messner hat die Aussagen Humboldts anhand der Tagebücher des Wissenschaftlers in Ecuador überprüft und seine Bergreisen wiederholt. Wie er sind jedes Jahr Hunderte von Bergsteigern auf Humboldts Spuren an den Schneebergen des Andenlandes unterwegs. Die Bewohner des Landes sind in der Mehrzahl Nachkommen der spanischen Eroberer und der präkolumbianischen Ureinwohner. Viele von ihnen sprechen das alte Quechua und halten die Traditionen aus der Inka-Zeit aufrecht. Etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt im Gebirge. Man stellt sich die Anden häufig als das Rückgrat Südamerikas vor. Doch in Ecuador passt eher das Bild einer Leiter. Die östliche und die westliche Kordillere sind durch niedrigere Bergketten gleichsam wie mit Sprossen verbunden. Ecuador gilt als das Land der Vulkane. Von den 200 Feuerbergen sind noch 20 aktiv. In der Senke zwischen den Bergketten verlief einst die Inka-Straße. Heute verbindet der Pan American Highway, die Panamericana, den Nord- und den Südteil des Landes auf derselben Route. Alexander von Humboldt gab der Verkehrsader 1802 den Namen, der sie berühmt gemacht hat. Die Avenida de los Volcanos, die Straße der Vulkane.
Basislager am Fuß des Cotopaxi, auf 3900 Meter Höhe. Ruhe vor dem Sturm. Die Beine im Daunenschlafsack, den Kopf auf weichen Faserpelz gebettet. In Griffnähe Thermosflaschen voller Tee, Studentenfutter, Trockenfrüchte und das am hellen Nachmittag. Was für ein Leben im Zwei-Mann-Zelt. Ruhen und Trinken hat der Bergführer verordnet. Dabei wäre uns viel mehr nach Gehen und Steigen zumute. Majestätisch steht er da, der Cotopaxi. 5895 Meter hoch, ein ebenmäßiger Firnkegel, ein Bilderbuchvulkan. In Sekundenschnelle wechselt die Szenerie. Vom völlig freien Gipfel zum wolkenumtosten Krater. Ein einzigartiges Naturschauspiel, das da im Cotopaxi-Hochtal geboten wird. Im Halbrund vor der gigantischen Bergbühne die roten Kuppelzelte, winzig und verloren. In den roten Kuppelzelten grübeln die Gipfelaspiranten über das, was ihnen bevorsteht.
Der Berg schaut ein bisschen abschreckend aus, weil er so eisgepanzert ist. Aber dann habe ich das Fernglas genommen und habe einmal die Hütte gefunden und zum anderen auch die Aufstiegsroute. Und da man ja als Bergsteiger weiß, dass das, was man direkt in der Aufsicht sieht, immer viel steiler erscheint, als es in Wirklichkeit ist, würde ich sagen, wenn da also Spuren sind, dann haben es andere geschafft. Und da bin ich also guten Mutes, dass wir das auch schaffen werden.
Ja, es wird recht windig sein. Schon hier bläst es kräftig. Wir haben alles, was man so für diesen Zweck anziehen kann, bereitgelegt. Und wenn es zumindest einen Rucksack stecken. Wenn das Wetter weiter in der Richtung sich entwickelt, wie es jetzt ausschaut, dann werden wir vielleicht nicht raufkommen.
Ich meine, wenn man es so nah sieht, ist er also schon imposanter, als wenn man zum Beispiel auf dem Bild sieht. Am Bild da macht er irgendwie so einen gleichmäßigen, ein bisschen ruhigen Eindruck. Aber so aus der Nähe, da kann man schon ein bisschen Respekt kriegen davon.
Seit zwei Jahrzehnten organisiert und leitet der ecuadorianische Bergführer Marco Cruz in seiner Heimat Unternehmungen für den Summit Club des Deutschen Alpenvereins. Jahr für Jahr ist er mit leistungsstarken Bergsteigern unterwegs zu den höchsten Gipfeln der Anden. Tag für Tag gilt auf Tour sein erster Blick dem Wetter.
I saw this morning, early morning, and it was clear.
Heute früh ist es klar gewesen, ein bisschen windig dazu. Eis und Schnee sind in einem ganz ordentlichen Zustand. Und deswegen werden wir es heute Nacht angehen, und zwar mit der ganzen Gruppe. Ich hoffe, dass wir mit dem Wetter Glück haben.
Auch ein deutscher Bergführer ist mit von der Partie. Hubert Nagel aus der Ramsau im Berchtesgadener Land. Gemeinsam mit Marco Cruz fällt er die Entscheidungen am Berg. Gemeinsam besprechen sie Taktik und Tempo, Route und Risiko.
Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir den Berg vom Basecamp aus angehen und praktisch eine Übernachtung auf der Hütte nicht in Anspruch nehmen. Das, glaube ich, hat mehrere Vorteile, weil die Hütte liegt auf 4800 Meter und da kann man halt nicht mehr allzu gut schlafen. Wir werden das jetzt so machen, in der Schlafhöhe ca. 4000 Meter, wo das Basecamp ist, sind wir relativ gut akklimatisiert, können wir noch einigermaßen gut schlafen. Wir werden dann noch gut Abendessen. Wir werden dann mit dem Bus rauffahren auf 4,6 und dann eine Stunde zur Hütte gehen. Da sind wir etwa so um 10 Uhr droben, werden wir noch eine kleine Jausen droben machen, eine Brotzeit, und dann werden wir den Berg angehen.
Den ganzen Tag fetzt der Sturm an den Zeltschnüren und an den Zeltwänden und peitscht Wolkenfetzen um den Cotopaxi herum. Hubert ist skeptisch, ob wir überhaupt bei diesem Sturm eine Chance haben, den Gipfel zu erreichen. Dann wird es Nacht und die Wolken sind wie weggeblasen. Der Cotopaxi steht da wie eine Nachtfigur, eine ebenmäßige Pyramide, die man sich schöner kaum vorstellen kann. Im Mondlicht, bei Vollmond, der Sternenhimmel glitzt darüber. Und wenn wir aufsteigen auf einer glitzernden, verschneiten Schneespur, dann blinken links und rechts die Schneekristalle.
Wir brauchen nicht einmal Stirnlampen, so hell leuchtet uns der Mond auf dem etwas verschneiten Vulkansand. Inzwischen haben wir eine Höhe von 4800 Meter erreicht. Hier steht die Cotopaxi-Hut, die Cotopaxi-Hütte. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem Mont-Blanc-Gipfel. Eine Hütte, auf der normalerweise Gipfelanwärter übernachten und dann um Mitternacht etwa aufbrechen, um zum Gipfel zu gelangen. Wir haben es anders gemacht. Wir sind von der Ebene von unserem Camp direkt nun zur Hütte gegangen. Seit 22 Uhr sind wir unterwegs.
Das ist eine ganz andere Art des Bergsteigens, nach dem Abendessen den Rucksack zu packen, aufzubrechen und in Richtung Gipfel zu gehen. Wir hoffen, dass wir beim Morgengrauen oben stehen werden. Jetzt schauen wir hinunter ins Tal. Wir sehen unter uns liegen auf etwa 4000 Meter Höhe eine dichte Wolkendecke, die alles verhüllt. Man sieht kaum etwas und hier brennt nur ein Licht. Das ist ein Licht im Fenster der Cotopaxi-Hütte.
Wie ist es euch gegangen bis jetzt?
Geht, geht. Der Rucksack zu schwer, wie immer.
Mir geht voll gut, ich könnte richtig aufstürmen. Der Gipfel kennt man.
Das ist ein Wort. Dann packen wir es wieder.
For the foreigners, the main problem is the altitude. No? But if you have enough time for your
Das größte Problem für einen Fremden ist die Höhe, wobei ihr genug Zeit für eure Akklimatisation gehabt habt. Das ist auch gut so. Da ist allerdings noch etwas, worauf wir aufpassen müssen, und das ist der Berg selbst. Ich habe so meine Erfahrungen gemacht hier am Cotopaxi. Ich bin zweimal von einer Lawine verschüttet worden, weil die Leute hier überall am Berg herumklettern und zwar aufs Wetter achten, nicht aber auf die Bedingungen am Berg selbst. Der Cotopaxi ist ein aktiver Vulkan. Geologen sagen, dass sich in seinem Inneren täglich bis zu 30 Mini-Erdbeben ereignen, und das ist gefährlich. Selbst bei wenig Schnee kann eine Lawine ausgesprochen gefährlich für die Leute werden. Auch die Spalten stellen eine Gefahr dar. Oft sind die Schneebrücken dünn und man kann reinfallen. Ehrlich, ich war zweimal in einer Lawine und ich habe wirklich großes Glück gehabt, dass ich heute mit euch hier reden kann.
Von Glück reden können auch wir, mit Marco Cruz unterwegs zu sein, einem der besten Bergsteiger und Kenner des Landes Ecuador, vor allem in heiklen Situationen, wie jetzt an der Randkluft des Cotopaxi-Gletschers mitten in der Nacht.
1.30 Uhr ist es mittlerweile. Vor zwei Stunden haben wir die Cotopaxi-Hütte verlassen, sind den steilen Kegel des Cotopaxi raufgegangen im stetigen, aber langsamen Schritt und jetzt an einem Eisbruch angelangt, der wild aussieht, fast wie die Eisbrüche im Mont Blanc-Massiv. Und die Bergsteiger gehen hier nacheinander gesichert an Fixseilen durch diesen Eisbruch hindurch, einer nach dem anderen.
8 bis 10 Stunden, das ist die Zeit, die veranschlagt ist vom Start unseres Bergabenteuers bis hinauf zum Gipfel des Cotopaxi. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr ein Drittel dieser Zeit absolviert. Wir müssen also jetzt eine Höhe von gut über 5000 Meter erreicht haben. Trotzdem, dass kein Wind geht, ist es empfindlich kalt, zugegebenermaßen. Wir haben uns lange aufgehalten, bis jeder seine Steigeisen angelegt hatte, bis jeder seinen Klettergurt angelegt hat, bis nun die Letzten diesen Eisbruch passieren und bis dann im stetigen Bergauf über den Gletscher wir uns unserem Ziel nähern werden.
Noch ein Blick ins Tal hinaus. Über der Wolkendecke sehen wir die Lichter einer Großstadt, die Lichter von Quito. Und Quito liegt etwa 50, 60 Kilometer entfernt von hier. Am Horizont zeichnen sich schwarze Silhouetten ab und man sieht hier genau, wir befinden uns an der Straße der Vulkane, an der der Chimborazo und der Cotopaxi liegen.
Mehr als die Straße der Vulkane beschäftigt uns allerdings hier der Weg durch diesen Gletscherbruch. Erst komm, der letzte ist durch, jetzt packen wir's mir an.
Die Gletscherszenerie am Cotopaxi sucht ihresgleichen und beeindruckt selbst einen so weit gereisten Bergführer wie Hubert Nagel.
So gigantische Eisbrüche, so eine gigantische Gletscherwelt erlebt man bei uns in den Alpen nicht. Also die Spalten unheimlich tief, auch die Serax-Türme und dahinter bei das Grüne der Landschaft, das ist also schon sehr, sehr faszinierend.
Geist und Sinne sind fasziniert angesichts des Gletscherglanzes im Vollmondlicht. Der Körper dagegen muss den Anstrengungen des Steigens in 5000 Meter Höhe Tribut zollen. Oberstes Gebot ist jetzt, Alarmsignale rechtzeitig zu erkennen.
Da gibt es ein Sprichwort, ruhig Blut, lange Unterhosen, weil sonst hat man da in dieser Höhe keinen Erfolg. Man muss sehr, sehr langsam gehen. Dass dir wirklich der Körper die Zeit und die Möglichkeit gibt, mich unheimlich langsam an die Höhe anzupassen. Woran sieht man das überhaupt, wenn einer höhenkrank ist? Er muss unheimlich viel schnaufen, er hat einen sehr erhöhten Puls und starke Kopfschmerzen. Das, wenn er zu stark wird, dann muss man an und für sich umdrehen. Weil dann ist er einfach nicht mehr leistungsstark genug. Er bringt die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr zustande, weil in der Höhe ein leichter Stolperer mit dem Steigeisen, das kann eine ganze Seilschaft runterreißen.
Zwei Bergkameraden haben die Gesetze des Höhenbergsteigens schon zu spüren bekommen. Einer drehte bereits an der Cotopaxi-Hütte um, der andere bald nach Erreichen des Eises. Für die meisten ist ein Gipfelerlebnis mit Glück und Hochgefühl verbunden. Die Strapazen haben sich gelohnt, das gesteckte Ziel ist erreicht.
Strahlender Sonnenschein hier, früh am Morgen ist es 6:30 und die einzelnen Bergsteiger werfen noch lange Schatten, aber es ist schon eigentlich viel Betrieb hier auf dem Gipfel des Cotopaxi. Viele haben schon den Blick hinunter in den Krater genossen, der schneebedeckt ist, der überwächtet ist. Und viele sind früh aufgestanden, um heraufzukommen, haben ein bisschen gefroren beim Aufstieg, kalte Zehen in Kauf genommen. Geschafft. Mit was für ein Gefühl?
Zufrieden, aber fast am Ende.
Naja, das haben wir etwas unterschätzt, das Ganze, würde ich sagen. Das war schon also hochalpin und ganz schöne Seracs und Spaltenzonen, die wir durchquert haben. Und also ich habe schon zum Letzten gelebt jetzt sozusagen aus den Reserven.
Die anstrengendste Tour, die wir gemacht haben, bisher.
Was war denn so anstrengend an der Tour hier?
Wahrscheinlich meine Kamera, die ich hochgetragen habe. Ich kann es ja auch nicht sagen, nicht? Aber der Kilimanjaro hat eine ähnliche Höhe, nicht? Und da ist es wesentlich leichter gegangen. Nicht? Ihr habt es ja gesehen, wir sind ja alle hier, alle 3 Meter gestanden. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Und jetzt, was für ein Gefühl, hier heroben zu sitzen, in der Sonne auf die großen Vulkane zu schauen.
Ja, das ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man es geschafft hat. Also das muss ich auch sagen, nicht? Dass man sich durchgebissen hat. Vor allen Dingen bei dem erhebenden Umblick, nicht? Wer sieht schon alle Tage so einen Krater? Und eine Caldera mit Schnee gefüllt, das Ganze. Super. Kann man wirklich sagen, nicht? Im Hintergrund der Chimborazo als nächstes Ziel vielleicht. Wir uns sollten mal erholt haben wieder. Naja, schauen wir mal, nicht? Wie es wird.